Lazarus zu Gast gewesen. Er hat eine enge Beziehung zu ihm, zu der Maria und zu der Martha, die Schwestern sind vom Lazarus auch. Wir lesen auch andere Geschichten, die sie erleben miteinander. Und dann liegt der Lazarus krank im Bett und die zwei Schwestern merken, dass er wird sterben. Ziemlich sicher wird er sterben, wenn jetzt nichts passiert. Und sie schicken jemanden zu Jesus und sagen, Jesus muss kommen, dein Freund ist am Sterben. Und Jesus kommt nicht. Er lässt nicht alles stehen und liegen und geht. Sondern er lässt sich aufhalten, macht da einen Halt, macht dort einen Umweg. Wie verletzend. Also ich denke immer, wie verletzend ist das? Für die drei. Sie glauben ja an Jesus, dass er eingreifen könnte. Sie glauben daran, sonst würden sie ja nicht holen. Ich glaube nicht, dass sie nur benachrichtigt haben, dass er quasi noch Abschied nehmen kann, wie man das macht, wenn man weiss, ob er stirbt. Ich glaube, sie haben etwas erwartet von ihm. Und Jesus kommt nicht. Dann kommt er. Irgendwann dann kommt er. Aber Lazarus ist schon tot. Und zwar nicht nur einfach tot. Er ist auch schon im Grab. Und er ist nicht nur einfach im Grab, er ist dort schon 4 Tage. Und Jesus kommt und sie erzählen ihm das und sagen ihm das. Und Jesus sagt, nehmt den Stein weg vom Grab. Das ist so ein Felsengrab, wie es in den mediterranen Ländern oft der Fall ist. Sagen, nehmt den Stein weg. Das sind manchmal nur so Löcher in einem Felsen, fast so wie unsere Urnengräber, einfach viel tiefer logischerweise. Und hat so einen Stein davor irgendwie, wie auch immer. Und Martha kommt und sagt, Jesus, das ist nicht eine gute Idee. Der stinkt doch schon. Das ist wirklich so, das ist jetzt nicht von mir gekommen. Martha sagt, Jesus, der stinkt doch schon nach 4 Tagen. Ja, die Verwesung hat eingesetzt. Und dann sagt Jesus genau den Satz zu der Martha. Wenn du glaubtest, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Lazarus tot 4 Tage. Maria kommt da nicht gross vor, die ist am Brieken. Maria ist am Brieken. Sturig. Martha, wie immer um Weibeln und am Organisieren, ist sicher die Ältere von diesen zwei. Jesus geht, macht das Grab auf und der Lazarus kommt raus zu laufen. Und das ist Herrlichkeit Gottes. Das ist Herrlichkeit Gottes. Nein, Yvonne, heute gibt es keine. Nein, das wissen wir nicht. Lazarus kommt lebendig raus und das ist Herrlichkeit Gottes. Gott am Handeln zuschauen. Wenn Gott handelt, wenn Gott tut, wenn Gott sich offenbart auf dieser Welt, das ist Herrlichkeit Gottes. Wenn wir etwas sehen von dem, was Gott ist, dann wird seine Herrlichkeit sichtbar. Wenn wir ein bisschen mehr so theologisch nachschauen, dann hat ganz ursprünglich das Wort Herrlichkeit einfach mal die Bedeutung von Glanz. Glanz. Es glänzt. Und das können wir ganz gut nachvollziehen. Als wir die Stiftshütte durchgeknallt, vielleicht möchtet ihr euch erinnern, ist schon bald 3 Jahre her, 2,5. Dann haben wir das auch versucht zu erklären, wie die Stiftshütte in dieser Wüste hat müssen glänzen für die Leute, in den Augen der Leute. Die Stiftshütte war aus Gold innen dran verkleidet gewesen. Also mit Gold war sie ausgekleidet gewesen. Da auf dem Bild sieht man es ein bisschen. Ich weiß nicht, das genau. Es ist ein bisschen klein, aber dafür sehen wir es ein bisschen rausleuchten. Dann hat es nicht nur Gold im Inneren gehabt, es hat auch die Säulen sind mit Gold verkleidet gewesen. gewisse Becken, das Altar, sind mit Gold verkleidet gewesen. Der grosse Brandopferaltar, der Russ, war aus Kupfer gewesen. Hat also auch glänzt. Es hat viel Metall gehabt. Das Waschbecken von der Priester ist mit Spiegel gewesen. Man kann sich das erinnern. Die Frauen haben extra ihre Spiegel müssen abgeben, um das Waschbecken auskleiden können. Könnt ihr euch vorstellen, wie das glänzt? Ein Spiegelboden und Wasser drin. Und es ist nicht nur das, es sind auch die Farben. Die Farben von der Stiftung, sehen wir hier auch ein bisschen so angedeutet, sind weiß, blau und rot in verschiedenen Tönen. Und das ist für uns selbstverständlich. Christine hat ein leuchtungsrotes Jäckchen an, Hedi Brunner hat eine leuchtungsrote Jacke an, die Uniformen sind blau, wir haben ganz weiße Hemden an, meins vielleicht nicht ganz so weiß, aber normalerweise. Das ist für uns normal. Dazumal ist es überhaupt nicht normal gewesen. Dazumal hat man Wolle, Baumwolle, Leinen mit Naturfarben gefärbt. Und das sind normalerweise so Töne zwischen grünlich bis gräulich und braun. Und wie ist die Wüste? Grünlich bis brünlich. Alles ist so, oder? So ein eintöniger Farbenbrei in diesen Erdfarben. Und dann kommt das Haus, das glänzt, das strahlt. Und da kommt das erste Mal der Begriff von der Herrlichkeit Gottes so richtig zum Tragen. Gott ist herrlich, er glänzt. Er glänzt. Wir sehen es auch, wenn der Thron Gottes beschrieben wird. Ich habe hier ein Bild, das ist überhaupt nicht der Thron Gottes, das ist in einem arabischen Einkaufszentrum. Warum auch immer die dort einen Thron haben, vielleicht in Erinnerung an ihren Scheich oder weiss auch nicht was, aber nur schon der Thron da strahlt etwas von Glanz aus. Strahlt etwas von Herrlichkeit aus. Und der Thron Gottes, wenn wir das lesen in der Bibel, die Beschreibungen, dann lesen wir dort von einem gläsigen Meer, wo der Thron draufsteht. Das glänzt. Wir lesen von Gold und Edelstein. Das glänzt. Und wir lesen von einem Feuerschein und von Blitzen, die rundherum sind. Wir lesen von einem Regenbogen, der um den Thron herum ist. Das sind alles Glanzpunkte. Strahlend. Das könnt ihr euch sicher vorstellen, oder? Seht das ein bisschen von euren Augen, wie das glänzt. Oder dann? Das neue Jerusalem, das lesen wir in Offenbarung 21. Alles aus glänzigen Materialien, von Perlmutt über Edelstein bis zu Gold und Silber. Dort oben, ich weiss nicht, wie wir können sein ohne Sonnenbrille. Weil Gottes Herrlichkeit wird alles erstrahlen lassen. Und das habe ich mir wirklich beim Vorbereiten überlegt. Wie sind echt dann unsere Augen gebaut, dass wir das überhaupt aushalten? Also, ich habe Heupfnüssel wie verrückt. Bruno, du hast auch Heupfnüssel wie verrückt. Ich laufe im Moment voraus, wenn die Sonne scheint, wirklich nur mit den Sonnenbrillen um. Weil wenn die Augen sowieso schon gereizt sind, dann noch das Strahlen. Das haltet mir fast nicht aus. Und das ist etwa die Helligkeit, die ich mir vorstelle im Himmel. Glanz. Glanz ist Herrlichkeit Gottes. Glanz. Aber es geht noch weiter, wenn wir weiter die Bedeutung schauen von diesem Wort, dann kommen wir zu Macht und Herrschaft. Wer sitzt auf dem Thron? Für wer baut man ein spezielles Haus? Für wer stellt man Gold und Silber zur Verfügung? Wer darf sich in Purpur kleiden? Sogar unsere weltlichen Könige haben Purpurmäntel mit Hermelinbesatz, bla bla bla. Haben wir sicher, kennen wir aus dem Fernsehen, oder? Mit einem goldigen Zepter. Das sind Herrscher. Macht ausüben. Macht und Herrschaft. Und zeitweise haben unsere menschlichen Herrscher absolute Macht gehabt. Es gibt ein Zeitalter in der Geschichte, das heisst Absolutismus. Und bedeutet, dort zu selber Zeit hat der französische König absolute Macht gehabt. Und wenn ihm jemand nicht gepasst hat, dann hat er ihn einrichten lassen. Und es hat niemand etwas dagegen machen können. Und wenn wir das lesen in der Bibel, dann ist Gott über diesen Herrscher. Er ist noch mächtiger wie ein absoluter König. Er ist nämlich der, der so einem König kann Einhalt gebieten. Nur weil Gott das zulässt, kann so ein Herrscher überhaupt Herrscher sein. Das ist ja das, was wir manchmal nicht verstehen. Wieso lässt Gott das zu? Dass er so brutale, selbstsüchtige Menschen an die Macht kommen. In Afrika noch heute. Das sind die Momente, wo wir keine Antwort haben, weil Gott ja noch mächtiger ist, weil er doch könnte. Ich staune immer, wie selbstverständlich das eigentlich für alle Menschen ist, gerade die, die eben nicht glauben und uns oft die Frage stellen, wieso macht denn Gott nichts dagegen? Dass man die Frage überhaupt stellen kann, setzt voraus, dass man daran glaubt, dass er könnte. Das nützt ja nichts zu fragen. Gott kann. Seine Gewalt ist ewig. Da in der zweiten Linie. Er lebt ewig. Das, was die Herrscher so gerne anstreben, ist es nicht gerade in Venezuela oder irgendwo hat wieder eine Abstimmung gemacht, dass er noch ein bisschen länger an der Herrschaft bleiben kann, oder? Das kennen wir doch gut aus dieser Welt. Noch ein bisschen länger können herrschen. Am besten ewig. Herr Castro. Möglichst ewig. Und Gott muss das nicht nur wählen. Gott tut das. Seine Herrschaft hat kein Ende. Und wir alle, wir haben keinen Stich. Er macht es, wie er will. Mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Das ist allmächtig. Gott ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Das ist Herrlichkeit Gottes. Darum überstrahlt seine Herrlichkeit alles, weil er mächtiger ist als alles. Aber das ist jetzt mir der wichtigste Punkt, seine Offenbarung. Das andere ist schön, dass wir das wissen. Das andere ist wichtig zu wissen. Gerade das mit Macht und Herrlichkeit ist wichtig zu wissen für uns. Aber das nützt uns im Alltag noch nicht so viel. Offenbarung von der Herrlichkeit. Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was haben wir für einen Glauben? Wenn wir die Herrlichkeit Gottes überhaupt sehen? Ich habe lange Zeit Angst davor. Wirklich, ich war schon lange bekehrt und habe lange Zeit Angst davor. Eigentlich so lange, bis ich gemerkt habe, dass ich gar nicht die Einzige bin, die Angst hat davor, die Herrlichkeit zu sehen. Wisst ihr, das kommt aus dem Respekt raus. Das kommt auch aus der Erkenntnis von der eigenen Schuld und Sündhaftigkeit. Das ist mir von klein an, ich habe mich mit etwa 8 bekehrt, von dem Moment an klar gewesen, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, ich als Mensch. Schon mit 8 habe ich gewusst, ich habe gelogen, ich habe so einen blöden Zug, ich habe 3 Jahre jüngeren Brüder. Und der war ziemlich lebhaft und heftig und hat ein bisschen mehr Mühe mit Folgen. Aber auch ich habe nicht immer gefolgt. Aber wenn ich ein Zeichen gemacht habe, habe ich es immer auf meinen Bruder abgeschoben. Weil Mami hat das viel wahrscheinlicher gefunden, dass er das Zeichen gemacht hat wie ich. Und ich habe das gebig ausgenützt. Und ich habe gewusst, dass das nicht richtig ist. Und ich habe Angst gehabt, wenn Gott das sieht und erfährt, dass er nicht Freude hat daran. Wo ich vollständig recht habe. Also kann ich mich doch nicht in sein Licht stellen. Und es hat mich lange Jahre begleitet, ich würde sagen jahrzehntelang fast. Die Angst, die Herrlichkeit Gottes, mit der konfrontiert zu werden. Und wo ich verstanden habe, wo der Jesaja berufen worden ist, Berufung von Jesaja. Die ist ganz eine seltsame Geschichte. Gott nimmt ihn und stellt ihn vor seinen Thron. Jetzt stellt euch das mal vor, ganz praktisch, euch würde das passieren. Ihr hockt auf dem Stuhl und plötzlich sitzt ihr nicht mehr, ich weiss nicht, jetzt da oder am Küchentisch oder vor dem Fernseher oder wo auch immer. Und Gott packt euch oder er schickt seine Engel, wie auch immer, nimmt euch und ihr steht zack vor dem Thron Gottes. Versucht das nur mal so ein bisschen nachzuspüren, ich sage euch. Das habe ich gedacht, das ist genau meine Angst. Das wäre schlimm für mich, als ich das gelesen habe. Und es war schlimm für den Jesaja, was macht er? Er macht sich so klein, wie es nur geht. Er bricht zusammen, macht sich zu einem Häufchen vor dem Thron, schaut irgendwo tief in die Erde runter und sagt, Gott, ich muss sterben. Ich kann nicht bestehen vor dir. Und das war genau mein Gefühl. Darum wollte ich nicht so richtig arbeiten. Das habe ich aber erst später gemerkt. Darum habe ich die Herrlichkeit Gottes gern im Himmel runtergelassen. Weil ich nicht hier auf den Knien durch die Welt kriechen wollte. Aber was passiert am Jesaja? Gott rührt ihn an. Und ein Engel kommt und reinigt ihn. Seine Schuld wird vergeben, heisst das. In der Bibel ist etwas brutal geschrieben. Er wird mit einer glühenden Kohle wird sein Maul geheiligt. Das weiss ich nicht, ob er den Schmerz gespürt hat. Ich glaube es nicht, von dem lesen wir nicht. Aber es tönt so brutal. Aber schlussendlich ist es die Reinigung von der Schuld. Die Reinigung von der Sünde. Und Jesaja wird von Gott angenommen. Gott ist nicht einfach nur der mächtige Herrscher auf dem Thron. Vorher hat er gebetet, er ist auch mein Vater. Er ist auch mein Vater. Er ist der herrliche, herrschaftliche, allmächtige Herrscher auf dem Thron, aber er ist auch mein Vater. Und darum offenbart er uns seine Herrlichkeit nicht in Gewalt, sondern in Liebe. Und darum müssen wir keine Angst haben vor der Offenbarung, sondern sie soll uns dienen zu unserer Heiligung, zur Auferbauung, zur Ermutigung, dass wir vorwärts kommen im Glauben. Dass wir versorgt werden bei dem, was wir brauchen. Dass wir standesgemäß leben können. Weil wenn er unser Vater ist, sind wir seine Kinder. Meine Güte, das ist mir eingefahren. Ich muss nicht Angst haben vor dieser Herrlichkeitsoffenbarung. Gott hat seine Herrlichkeit immer den Menschen offenbart. Wer glaubt, wird die Herrlichkeit Gottes erleben. Und wir werden genauso viel erleben, wie wir glauben. Und jetzt muss man aufpassen, dass man nicht sagt, ah, du erlebst wenig, in dem Fall glaubst du wenig. Der Umkehrschluss gilt nicht. Aber wir machen Gott den Weg frei mit unserem Glauben, dass er kann wirken in unserem Leben. Gott ist oft gnädig und wirkt noch darüber aus. Aber wenn wir ihm nicht zutrauen, wird er auch wenig machen. Trotzdem werden wir auch erleben, dass nichts passiert, wenn wir glauben. Wie beim Lazarus. Maria und Martha haben geglaubt, dass wenn Jesus jetzt kommt, dass er nicht sterben muss. Die haben das geglaubt. Nur Jesus hat gewusst, ich will euch noch viel mehr von der Herrlichkeit offenbaren. Gott will euch noch viel mehr zeigen von seiner Kraft. Gott will nicht nur einen Kranken heilen, Gott will einen 4 Tage schon verwesenden Mensch vom Tod auferwecken. Was viel zu grösseres Wunder ist. Ich habe gestern ein Interview gelesen mit einem Kritiker von der Homöopathie. Wir stimmen ja dann im Mai darüber ab, ob man alternative Heilmethoden Grundversicherung aufnehmen soll oder nicht. Darum gibt es im Moment so ein Interview. Und der Mann hat gesagt, Er hat auch schon mit homöopathischen Kügeln probiert. Und das hat ihm eine Assistentin von ihm gegeben und die hat gesagt, er müsse aber Geduld haben, es könne etwa 5 Stunden gehen, bis es wirkt. Und dann hat er gesagt, ja, normalerweise geht bei mir das Kopf nach 5 Stunden auch ohne Tabletten weg. Wieso erzähle ich euch das? Es geht mir gar nicht um das Homöopathische. Aber wenn jemand krank ist, kann man sagen, er wäre vielleicht auch so gesund worden. Wenn jemand tot ist, dann kann man das schlicht nicht sagen. Nach 4 Tagen. Wenn er schon stinkt. Kein Mensch kann dann sagen, ja, der hat man vielleicht nur lebendig begraben. Darum ist das noch grösser Wunder. Wer glaubt, der handelt auch aus Glauben. Und jetzt müssen wir aufpassen. Da könnte man so auf einen Weg kommen, wo ich ein Predigtblatt mit Werkgerechtigkeit umschreibe. Das ist so ein theologischer Ausdruck. Dass wir uns das Himmelreich verdienen müssen. Ich will Gott erleben, also muss ich möglichst fest glauben, möglichst viel für ihn tun. Möglichst viel für ihn tun. Je mehr ich für ihn tue, desto mehr kann ich Gott erleben. Das ist nicht Glauben. Das ist nicht aus Glauben handeln. Das ist sich selber vorne anstellen, um selber das Himmelreich zu verdienen. Aus Glauben handeln ist etwas anderes. Aus Glauben handeln heisst, der Herr hat mir gesagt, ich spüre in meinem Herz, ich sage es jetzt so, ich spüre in meinem Herz, dass ich für die Person beten soll. Und ich mache es. Aus Glauben handeln heisst, ich spüre, dass ich jetzt etwas sagen soll über Jesus. Und ich mache es. Ich spüre, ich soll jemandem anrufen. Und ich mache es. Ich spüre, ich sollte jetzt irgendetwas loslassen oder irgendetwas machen. Und ich mache es. Aus Glauben. Nicht, weil ich weiss. Nicht, weil es logisch ist. Nicht, weil es richtig ist. Nicht, weil ich zum Vornherein schon weiss, wie es rauskommt. Sondern, weil ich spüre, der Heilige Geist gibt mir den Auftrag. Der Heilige Geist gibt mir da jetzt einen Schubf. Das ist aus Glauben handeln. Und manchmal macht es keinen Sinn. Und es ist oft so, je grösser der Herr wird wirken, desto weniger Sinn gibt es. Ich habe es auf jeden Fall in meinem Leben oft so erlebt. Weil es ist der Herr, der weiss und der Herr, der bestimmt. Der Herr, der nicht den Lazarus hält, wenn er krank ist, sondern der Herr, der den Lazarus aufweckt, wenn er tot ist. Er bestimmt das. Und das ist nicht logisch. Das ist für uns Menschen nicht logisch. Und das heisst aus Glauben handeln. Das heisst, Gott über unseren Verstand stellen. Das heisst, Gott über unseren Willen stellen. Das heisst, Gott über unsere eigene Ehrerhaltung stellen. Mut, sich zu blamieren. Manchmal machen wir Sachen nicht für Gott, obwohl wir wissen, wir sollten wahrscheinlich, vielleicht, es könnte sein, weil wir uns genieren. Und dann in dem Moment stellen wir unsere Ehre über die Ehre von Gott. Das ist menschlich, aber es macht es noch besser. Aus Glauben handeln ist nicht einfach Aktivismus. Sondern im Vertrauen auf ihn etwas machen. Gott begegnet den Menschen immer wieder, wenn sie etwas tun. Die Israeliten hätten Gott nicht auf die Art und Weise erlebt, wie sie es erleben in der Wüste, wenn sie nie aus Ägypten rausgezogen wären. Oder? Also wenn sie dort geblieben wären, hätten sie gesagt, okay, Es ist jetzt halt so, wir sind jetzt Sklaven, das ist unser Schicksal und es ist hart. Herr, könntest du nicht schauen, dass die Ägypter ein bisschen netter zu uns sind? Dass sie uns nicht mehr schlenden oder so? Mir hat das sehr entsprochen. Einfach die Umstände ein bisschen ändern. Herr, bitte, du die Umstände ein bisschen ändern, dass es angenehmer ist für mich. Aber nichts wirklich verändern, versteht ihr? Also das entspricht meiner Persönlichkeit sehr. Ich ertappe mich viel, dass ich so bete. Herr, die Person ist krank, könntest du sie ihr bitte ein bisschen erträglicher machen? Könntest du ihr bitte helfen, dass sie sich versöhnen kann mit dem Zustand? Statt zu beten, Herr, heil sie! Herr, kannst du nicht schauen, dass die ägyptischen Aufseher ein bisschen netter mit uns sind, damit es uns gäbiger geht in Ägypten? Weil eigentlich haben wir es ja gut da. Alle haben einen Job, alle können ihre Familie ernähren. Es ist doch gut. Und das, was nachher kommt, die 40 Jahre in der Wüste, ist nicht so gut. Auf den ersten Blick. Das ist ziemlich turbulent und mit viel, viel Kampf verbunden. Aber sie erleben Gott. Sie erleben Gott, wo er das Meer teilt. Und sie erleben Gott, wo er das Meer wieder zusammengeht und den ganzen Jahr mehr versinkt. Sie erleben Gott, wo er ihnen zu essen gibt in der Wüste. Sie erleben Gott, wo er ihnen zu trinken gibt in der Wüste. Sie erleben Gott, wie sie ganze Völker besiegen. Sie erleben Gott. Sie erleben Gott, wie er die Sonne lässt. Und sie erleben Gott, wie er den Mond lässt. Lass ihn doch einfach in Ruhe. Er spinnt im Moment. Es ist Frühling. Und wieso macht das Gott? Er will, dass sie ihn kennenlernen. Kannst du vielleicht da raus tun? Du musst aber die Küchentür auch zumachen. Gott begegnet den Menschen zuallererst in Jesus. Dort offenbart Gott seine Herrlichkeit. Übrigens, im 2. Mose lesen wir extrem viel den Ausdruck Gottes Herrlichkeit oder Gott offenbarte seine Herrlichkeit. Das ist das Buch, wo Gott seine Herrlichkeit offenbart. Bei den Israeliten. Dort, wo wir all die Geschichten lesen, wie die Israeliten durch die Wüste ziehen. Und wir lesen es wieder überall dort, was auf Jesus hinzielt. Das ganze Jesaja-Buch ist voll von Gottes Herrlichkeit oder Gott offenbart seine Herrlichkeit in Jesus. In Jesus. Es ist ganz interessant, ich habe einen Vers rausgenommen. Johannes 2, beim allerersten Wunder, das Jesus macht, nämlich, wenn er Wasser zu Wein macht, bei der Hochzeit zu Kanaan, da steht, da sagt Johannes uns, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Wenn Jesus ein Wunder hat, da ist es immer darum gegangen, Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Er und Gott sind eins, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Und was ist die Wirkung? Und was ist die Wirkung von dem? Und seine Jünger glaubten an ihn. Es geht nie um Selbstzweck. Wenn Gott seine Herrlichkeit offenbart, durch Jesus oder durch uns oder in unserem Leben, dann geht es immer darum, unseren Glauben zu stärken. Will, wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Aber hallo? Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, alles werde ich tun. Warum? Wozu? Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Es geht nicht um uns. Es geht um den Herr. Wir sollen glauben und vertrauen und tun, damit Gott sich offenbaren kann, wem den anderen Menschen und uns, damit was passiert. Wir mehr glauben, damit wir grössere Sachen tun können. Was haben wir für ein Ziel? Vom Sonntagspredigt, was haben wir für ein Ziel? Das Reich Gottes zu bauen, den Menschen das Evangelium zu bringen, zu Jünger zu machen. Und das ist die Voraussetzung. Wer an mich glaubt, wird tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit offenbart wird. Damit Menschen glauben. Das ist eine ganz logische Kette, die Gott so eingerichtet hat. Darum möchte ich euch wirklich die Sehnsucht wecken nach dieser Herrlichkeit. Nach dem Glanz. Nach dieser Offenbarung von Gott. Man darf Gott gerne auch ein bisschen herausfordern. Er kann gut mit dem umgehen. Das haben viele gemacht in der Bibel, Gideon. Also wenn du es wirklich so meinst, dann tust du jetzt die Fälle und rundherum nicht und so. Das hat ja noch nicht gelangt, oder? Ja gut, einmal können ein Zufall sein, jetzt machst du es umgekehrt, jetzt sind nur die Fälle nass und rundherum nicht. Also umgekehrt weiss ich nicht genug. Man kann Gott herausfordern. Herr, willst du deine Herrlichkeit wirklich durch mich offenbaren? Dann zeig mir das. Herr, du sagst in deinem Wort, ich kann das gleiche erleben wie Jesus, wie seine Jünger. Dann brauch mich, sag mir, was soll ich tun? Und dort liegt auf der Punkt. Wir möchten gerne Zuschauer sein. Wir möchten gerne das sehen. Ist es nicht so? Wir möchten es doch alle gerne sehen, wie jemand gesund wird, wie Tote auferstehen, wie Menschen zu Jesus finden. Wollen wir es nicht alle gerne sehen? Aber was sind wir bereit zu tun dafür? Und ich meine wirklich nicht eine Haufen Stunden in den Hälsern mehr zu verbringen. Ich meine ernsthaft zu fragen und zu vertrauen und zu machen. Im Alltag. Vielleicht erzählt euch morgen im Migro jemand seine Sorgen. Und statt es einfach ablöst, könnt ihr doch einfach auch sagen, soll ich für dich beten? Vielleicht habt ihr irgendetwas auf dem Herzen, dass ihr jemanden anrufen sollt? Vielleicht habt ihr dem schon ewig nicht mehr angerufen. Macht es trotzdem. Auch wenn es nicht logisch ist. Ja, dann geht es ja aus allen Wolken, wenn ich jetzt einfach anrufe. Ja und? Der Herr weiss schon, wieso er es dir aufs Herz legt. Zuschauer sein ist eins. Aber wir werden Gottes Offenbarungen erst wirklich erleben, wenn wir aus Glauben handelt. Und für das will ich die Sehnsucht wecken. Wir brauchen die Motivation zum Handeln. Wir brauchen die Motivation. Wir haben die Krone an. Wir sind Teil von dieser Herrlichkeit Gottes. Seine Kinder haben Teil an seiner Herrlichkeit. Das ist so. Das lesen wir oft in der Bibel. Geben wir sie weiter, damit Gott sich offenbaren und unser Glaube gestärkt wird. Amen.
Zusammen das Lied singen, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott, solange ich will. Und ich möchte euch ermutigen, überlegen, was singe ich jetzt? Mache ich das Gebet, wo das Lied ja auch ist, zu meinem Gebet? Darf die Herrlichkeit bleiben?